La bête afghane.
Willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Weltaufgangs, unserer Unterhaltungen mit Menschen, die daran arbeiten, uns allen dabei zu helfen, in eine gute Welt zu gehen. Und heute freue ich mich sehr, Lutz hier zu haben. Und wie immer starte ich mit der schwierigsten Frage aller Fragen. Lutz, wer bist du?
Ja, moin Thomas, freut mich hier zu sein. Ich bin Lutz, ich bin gebürtig aus Berlin. Ich glaube, da liegt dein Schiff ja auch. Du hattest vorhin erzählt, du fährst mit der Straßenbahn. Das war auch meine Kindheit. Ich bin in Ost-Berlin groß geworden. Wenn man Straßenbahn hört, dann weiß man, man ist im Ostteil der Stadt. Genau, bin in Ost-Berlin groß geworden, zu DDR-Zeiten im Plattenbau, totaler Luxus. Nach der Wende verkommen. Die Strukturen, die sich gebildet haben, waren eher Ghetto-like. Und das hat mich in meinen jungen Jahren schon ein bisschen geprägt. War nicht so einfach das Leben dort, aber meinen Eltern ging es eigentlich gut. Also beide gute Jobs. Und deswegen sind wir dann irgendwann, als ich 16 war, glaube ich, da weggezogen. Genau. Ich bin in der Medienbranche groß geworden in Berlin, habe in einem Verlagshaus eine Ausbildung gemacht zum Medienkaufmann, bin dann innerhalb der Medienbranche zu einem anderen Verlagshaus gewechselt, war da 7 Jahre lang in verschiedenen Funktionen und bin dann in die Schweiz gegangen mit meiner Frau und meiner Tochter. Genau, wir haben 4 Jahre in der Schweiz gelebt. Ich habe dort in verschiedenen, genau im Dreieck zwischen Zürich, Luzern und Basel. Genau, so ein Dreieck. Und genau in der Mitte zwischen diesem Dreieck haben wir gelebt. In Aarau oder bei Aarau, genau. Ich habe erst in Zürich gearbeitet und dann später noch in Aarau. Und dann ging so ein bisschen die Frage, was machen wir? Bleiben wir in der Schweiz oder gehen wir zurück nach Deutschland? Und wir sind beide Familienmenschen mit einem sehr sozial ausgeprägten Leben. Also wir lieben Zeit mit unseren Freunden und Familie zu verbringen. Und in der Schweiz hatten wir weder meine Familie, die aus Berlin kam, noch die Familie von meiner Frau, die irgendwie hier aus Süddeutschland kommt. Also war für uns relativ schnell klar, nee, das ist kein Dauerzustand, deswegen gehen wir zurück nach Deutschland und sind jetzt hier in Süddeutschland gelandet bei der Familie oder in dem Heimatort meiner Frau. Genau. So. Und jetzt arbeite ich quasi für ein Unternehmen, das, platt gesagt, Dieselautos mit Diesel-LKWs transportiert. Und dann auch noch, wie in so einem großen Briefzentrum, ne, werden die umgeschlagen. Das heißt, da gibt es große Parkplätze, wo die Autos hinkommen und dann weiter transportiert werden. Und das ist per se erstmal kein absolut nachhaltiges Geschäftsmodell und das, genau das ist mein Job. Ich darf das nachhaltiger machen, denn witzigerweise mag ich gar keine Autos. Ich habe auch kein eigenes. Das heißt, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer und ich glaube, dann bin ich auch prädestiniert für den Job in diesem Unternehmen.
Genau. Aber bevor wir dahin gehen, habe ich noch viele, viele andere Fragen. Wie war das für dich aus dem Berliner Ostghetto in die Schweiz zu kommen? Ne? Also die Schweiz, ich habe meine Kindheit in der Schweiz verbracht, ich in Basel, ich weiß, wie sich das anfühlt, in diesem wirklich, wirklich reichen Umfeld zu sein. Und das ist ja ein wirklich diametral entgegengesetzter Unterschied. Was waren so deine Gefühle, als du das erlebt hast, zuerst am Anfang?
Also ich muss kurz vorwegschieben, wir sind ja aus diesem aus Neuhohenschönhausen, da bin ich groß geworden, sind wir gezogen nach Althohenschönhausen, das heißt, das war schon sehr viel gesitteter Und dann hatte ich verschiedene Stationen in Berlin, bis ich dann irgendwann mit meiner Frau in Kreuzberg gelebt habe. Also das heißt, ich habe einiges vollzogen an Stadt, aber der Bruch und so, das, was du sagst, der war schon ziemlich hart. Also es war aus, ich muss zusehen, dass ich, keine Ahnung, bedeckt bleibe, ja, damit man quasi keine aufs Maul bekommt, um es mal ganz platt zu sagen. Das heißt, bist immer mit dieser latenten Angst als Jugendlicher durch die Gegend gelaufen und hast geguckt, dass du irgendwie möglichst dich durchlavierst. Hinzu, wir sind in so einer kleinen Langstrumpfwelt in der Schweiz, wo alles sehr behütet, sehr sauber, sehr gesittet ist. Das war ein krasser Bruch, aber es war irgendwie auch ein angenehmer Bruch. Also auch zu sehen, es gibt eine Welt, die kann sehr viel harmonischer und sehr viel schöner sein als das, was ich als Kind erlebt habe. Also von daher war es eher eine positive Überraschung. Ich glaube, andersrum ist der Switch ein bisschen schwieriger. Also wenn jemand aus so behüteten Schweiz dann nach Neuhautschnauzen kommt, das ist ein bisschen härter, glaube ich. Das
Ja. Also genau, also das Gesittete oder das Saubere und das Aufgeräumte und das Behütete, das ist definitiv eine Dimension. Es gibt, glaube ich, noch eine zweite Dimension, in der die Schweiz sich stark unterscheidet von dem Erlebnis in Deutschland zu sein, und zwar die politische Dimension.
Ja, absolut.
Weil in der Schweiz ständig von allen gemeinsam über alles Mögliche entschieden wird, wird auch ständig diskutiert. Ich erinnere meine Kindheit, als immer, wenn mehr als zwei Erwachsene irgendwo waren, dann war die Diskussion sofort eine politische. Und wie hast du das erlebt, vor allem vor deinem Hintergrund dieses Regimewechsels, den du ja mitgemacht hast, miterlebt hast in deiner Jugend oder Kindheit. Wie war das? Hat dich das in irgendeiner Weise geprägt?
Also geprägt hat es mich insofern, als dass ich es unfassbar gut finde, in was für eine Debattenkultur die Schweiz da unterwegs ist und in was für eine Partizipation, ja. Also die Leute können echt teilhaben an Entwicklung, an politischen Entwicklungen. Und das ist ein sehr faszinierendes, ja, zukunftsweisendes Projekt für mich, weil ich glaube einfach, wenn wir das hinbekommen, eine echte Demokratie mit ganz viel Partizipation zu entwickeln, dann sind wir schon einen guten Schritt weiter in Richtung Zukunftsvision. Das ist das eine. Das andere ist, das mitzubekommen, ist gut. Mir wurde dann, bevor ich in die Schweiz gegangen bin, genau das Gegenteil gesagt, ne? Also zu sagen, ja, da wird viel diskutiert, viel politisch diskutiert, aber die mögen das nicht, wenn Leute, die von draußen kommen, mitdiskutieren. Deswegen halte ich ein bisschen zurück. Das habe ich am Anfang auch immer beherzigt. Ja, auch nie jemanden auf den Schlips treten. Ich bin eher so ein Brückenbauer, Mediator, der versucht, beide Seiten unterschiedlicher Pole zu verstehen und Brücken zu bauen. Deswegen ist mir das nicht so schwer gefallen. Und dann noch ein Punkt, als Ausländer darfst du ja gar nicht partizipieren an diesem Prozess, ne? Du musst, glaube ich, 10 Jahre warten, dann darfst du die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragen und dann darfst du dich mit einbringen. Aber soweit ist es bei mir nach 4,5 Jahren ja nicht gekommen. Deswegen konnte ich das nur als Außenstehender mitverfolgen, aber das ist tatsächlich eine sehr offene Kultur. Also es wird auch teilweise hart gestritten dann auch. Ja.
Was man dabei lernt, ist, dass man hart mit Argumenten streiten kann, ohne dabei die Freundschaft zu verlieren und ohne dabei Angst zu haben, dass irgendjemand gewalttätig wird, ne?
Ja, absolut.
Also es ist eine komplett andere Kultur und es ist eine tatsächliche Insel in der Art und Weise, wie Demokratie gelebt werden kann, aus meiner Erfahrung zumindest.
Ja, absolut. Ne? Aus Reibung entsteht ja auch Bewegung irgendwann. Ne? Und wir müssen diskutieren, wir müssen Konsens finden, um voranzukommen. Und das macht die Schweiz tatsächlich aus meiner Sicht sehr gut. Es gibt, klar, es gibt wie überall anders auch extreme Meinungen, aber man findet immer wieder irgendwie einen Weg. Und wenn dieser Weg aber verabschiedet ist, dann geht man den auch. So, und das ist ein bisschen anders als das, was wir gerade in Europa erleben. Wir haben uns auf Wege geeinigt und jetzt fangen wir an, rumzueiern und wieder zurückzurudern und wieder zu verwässern. Und das ist sowohl für die Menschen als auch für Unternehmen einfach nicht gut, wenn man da keinen klaren Kurs hat, auf den man sich einmal geeinigt hat. Das macht die Schweiz tatsächlich deutlich besser.
Und umgekehrt, würdest du sagen, deine Kindheit und Jugend in der DDR, was für Prägungen hast du davon mitbekommen? Also weil ich frage, weil mein Partner in der Softwarefirma, Delodie, ist auch in Berlin und auch im Osten aufgewachsen. Und ich sehe, dass er da ganz, ganz starke, ganz, ganz starkes Fundament mitbekommen hat für ein Selbstverständnis von einem Miteinander im Gegensatz zu einem jeder für sich alleine.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war 8 Jahre, als die Mauer gefallen ist, ne? 9 Jahre, als die Wende kam dann. Das Prägendste für mich war, dass ich nicht mehr Thälmann-Pionier wurde, sondern nur noch Jungpionier war. Nur zu Verständnis, gab in der ersten Klasse ein blaues Halstuch, dann war mal Jungpionier. In der dritten Klasse ging es dann zum Thälmann-Pionier. Später dann war man bei der FDJ. Das war so der Werdegang. Und das für mich Prägendste war, dass ich in der zweiten Klasse, als dieses ganze System ja zusammengebrochen ist oder ja, übergegangen ist in die BRD, gab es halt ein Thema Pionier nicht mehr und ich habe mein rotes Halstuch nicht bekommen. Das war ziemlich prägend für mich. Aber nevertheless, also ich fühle das schon. Also dieses Gefühl, miteinander zu sein, aufeinander zu achten, dieses wir haben diese Jungpionier-Nachmittage gehabt, wo wir Altstoffe gesammelt haben für alte Menschen. Ne? Also jemand, der sein Glas nicht mehr runterbringen konnte, hat sich dann gemeldet und dann ist man als Jungpionier dahin, hat das Glas abgeholt, ist zum Glascontainer oder zu dem Wertstoffsammelcontainer gegangen und hat es dort entsorgt. Das war eine ganz andere Form von respektvollem Umgang, ne? Und ich achte auch auf die älteren Menschen der Gesellschaft und erziehe die Jungen auch schon dahin, dass sie quasi ihren Teil dazu beitragen, dass auch Ältere besser am Leben partizipieren können oder bestimmte Dinge auch noch tun können. Das ist schon prägend, ja. Und das habe ich mir auch beibehalten. Also ich bin ein Mensch, der ganz tief verwurzelt guckt, oder ein ganz sensibles Gespür dafür hat, wie geht's den Menschen um mich rum gerade und muss ich irgendwo oder kann ich irgendwo unterstützen, dass es denen besser geht?
Du hast eben gesagt, dass du ein passionierter Radfahrer bist und gar kein Fahrrad, gar kein Auto besitzt. Das bringt ja manchmal auch logistische Herausforderungen mit sich. Also ich kenne einige Leute, die passionierte Radfahrer sind, aber alle davon haben auch ein Auto, weil die müssen dann auch mal ein Kind rumfahren oder einen Weihnachtsbaum oder solche Sachen. Wie löst du das für dich? Also was ist deine Herangehensweise an ein Leben mit dem Fahrrad und ohne Auto?
Okay, meine Bewegung ist tatsächlich Fahrrad first. Das heißt, wenn es nicht gerade katzenregnet oder spiegelglatt ist oder sonst irgendwas, dann fahre ich immer Fahrrad. Aber wir haben als Familie ein Auto, das gehört aber meiner Frau. Das heißt, wenn das Auto besetzt ist, muss ich mich dem unterordnen, ne? Und das Auto ist in der Regel besetzt, weil meine Frau mit dem Auto zur Arbeit fährt. Und ich habe mir aber einen anderen Rhythmus angewöhnt und gesagt, okay, ich brauchte mein Fahrzeug eigentlich nur einmal die Woche zum Großeinkauf machen, einen Weihnachtsbaum abholen. Ne? Habe das alles mit einmal verwurschtelt, das heißt eine größere Tour, bin ich wieder angekommen, alles ausgeladen. Und das waren meine 10 15 Kilometer in der Woche, die ich mit dem Auto gefahren bin, waren halt genau, ich fahre dahin, genau. Warte mal, ich mache mal hier aus, dann pinkt es da nebenbei nicht. So.
Ich höre nichts.
Ah, okay. Genau, also das ist meine Tour gewesen. Oder einmal die Woche mache ich diese Tour auch noch. Also das heißt, diese Logistik habe ich nicht. Aber wenn ich irgendwo hinfahre, also irgendwo nach Berlin, nach Hamburg, irgendwo anders hin, dann habe ich für mich Reisen und Zeit anders angefangen zu interpretieren vor ein paar Jahren. Ne? Also früher war es so, ich musste möglichst am schnellsten von A nach B kommen. Also das heißt, bin nach Stuttgart in Flieger von Stuttgart nach Hamburg geflogen und da ausgestiegen und dann war ich in Hamburg. Heute würde ich das nie mehr so machen, weil ich kann Reisezeit zu Lebenszeit machen. So, wenn ich im Flieger sitze, sitze ich wie in so einer Ölsardine angequetscht und kann mich quasi nicht mal richtig bewegen. Das heißt, mein Kopf ist auch nicht frei. Wenn ich aber in einem Zug sitze mit einem Tisch vor mir und dann die Landschaft an mir vorbeiziehen sehe, dann kann ich meinen Kopf quasi auf Themen lenken, die mich länger beschäftigen. Also ich kann inhaltlich arbeiten, kann konzeptionell arbeiten, kann auch ein Buch lesen oder. Und am Ende der Reise komme ich raus und habe was geschaffen.
Ja,
Ne? Und deswegen definiere ich Zeit für mich anders. Das heißt, egal, ob ich jetzt kurze Trips mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mache oder längere, ich bin Kind der Öffis. Also weil öffentlicher Nahverkehr in Berlin einfach ziemlich, also ich war ziemlich verwöhnt, ne? Weil
das ist gut.
wenn man in Berlin wohnt, dann flucht man oft über den Nahverkehr, weil dann muss man wieder mal Schienenersatzverkehr oder sonst was. Gehst du aber einmal aus Berlin weg, wirst du feststellen, was für Luxus das eigentlich ist, sich so bewegen zu können. Ne? Also weil du musst halt nicht hinterm Steuer sitzen, fluchen, weil irgendjemand was nicht so macht, wie du das gern hättest auf der Straße. Ja? Und in der Bahn sitze und kannst lesen, kannst schon ein paar E-Mails beantworten. Ich kann einen Podcast hören, könnte sogar einen Podcast aufnehmen, aber das wäre ein bisschen von der Konzentration her schwierig mit dem Gewusel drumherum. Aber ich kann viel mehr tun nebenbei und ich bewege mich gesünder, weil ich muss laufen, ich muss Treppen steigen und.
Ja. Jetzt habe ich erlebt, mit meinem älteren Kind habe ich mal vor vielen Jahren angefangen, kein Single-Use-Plastik mehr zu verwenden. Dann fängt man an, sein Einkaufsverhalten zu verändern. Und dann gibt es ein paar Dinge, die sind schwierig und dann muss man Dinge umstellen und Dinge hinterfragen und verstehen und so weiter. Und das öffnet sich dann immer weiter und irgendwann hat man, entfaltet sich so ein ganzes Verständnis einer Welt aus dem kleinen Projekt, wir hören jetzt auf, Single-Use-Plastik zu verwenden. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, wenn man, also wie du dein Zeitverständnis verändert hast, das hat bestimmt Abstrahleffekte auf die Art und Weise, wie du die Welt siehst, auf dein Weltverständnis, und über die
Absolut.
Welt nachdenkst. Und dazu die vielen Perspektiven, die du im wahrsten Sinne des Wortes schon erlebt hast in deinem Leben, die ja auch verschiedene Blicke auf die Welt sind. Und deshalb ergibt sich da für mich die Frage, wenn du dir volle Hoffnung erlaubst und ein Traum einer guten Welt für dich entwickeln darfst, was siehst du dann? Also was für eine Art von Welt entfaltet sich aus all dem, was du bisher so erlebt hast, wenn du voller Hoffnung sein darfst?
Also grundsätzlich bin ich immer voller Hoffnung, sonst könnte ich den Job, den ich mache, nicht machen. Also, das ist ziemlich schwierig. Eine Welt voller Hoffnung ist für mich eine Welt, in der wir bewusst miteinander agieren, wo wir respektvoll miteinander agieren und nicht nur wir als Menschen respektvoll miteinander, sondern auch im Umgang mit den Ressourcen und der Natur, mit der Umgebung, in der wir uns bewegen. Ich glaube, dazu beitragen kann, dass wir uns weniger schnell bewegen, manchmal ein bisschen langsamer, dafür bewusster. Und ja, mein Verständnis von Zeit trägt da einen ganz großen Teil dazu bei, diese Sichtweise zu haben. Also, wenn ich Zeit anders betrachte, dann ist der Weg das Ziel. Dann weiß ich weiß Bewegung zu schätzen, ich weiß die Begegnung mit Menschen zu schätzen, ich kann mich im Hier und Jetzt einfach setteln und das ist so eine Zukunftsvision, wo ich glaube, dass es vielen Menschen viel Glück bringen kann, zum einen und zum anderen auch wieder ein bisschen mehr Achtsamkeit gegenüber unserer einen Erde bringt. So, und das ist so eine Zukunftsvision, die ich liebe und die ich für mich immer weiterentwickle. Ja.
Also für mich hört sich das an, dass du sagst, es ist nicht notwendig, in diesem verrückten Hamsterrad zu rennen, in dem wir uns alle befinden. Also eine Dimension der guten Welt, die dir vorschwebt, ist eine, in der wir alle gleichzeitig langsamer werden. Wenn wir alle gleichzeitig langsamer werden, verliert niemand was.
Genau.
Ich frag mir
Das
das auch
wäre
manchmal, wenn ich statt das Lastenfahrrad zu nehmen, das Auto nehme, um einkaufen zu fahren, dann mache ich das immer, wenn ich das tue, mit der Ausrede, dass ich ja dann schneller bin, was aber vielleicht sogar
genau.
Unsinn ist, aber ich will ja schneller sein, weil ich dann irgendwo anders mehr Zeit zu haben glaube.
Richtig.
Und so, also das heißt also, ein wichtiger Aspekt der Welt, die du siehst, ist, vielleicht sind wir alle ein bisschen entspannter und langsamer und haben und ordnen unsere Zeit anders. Und was würdest du sagen, hat das dann für Effekte auf die Art und Weise, wie wir leben? Also, wie wir über Dinge
Also,
nachdenken oder so.
genau dieses Nachdenken, das ist ein guter Punkt, ne? Also, ein Beispiel aus der heutigen Welt ist, wenn du dir die Outlook-Kalender von Kolleginnen und Kollegen anschaust, dann denkst du, was ist das für ein stressiges Leben, weil das ganze Tetris-Modell, was die da haben, eigentlich gar nicht mehr zulässt, dass sie auf Toilette gehen, irgendwas anderes machen. Und dann fragst du dich, okay, wenn ich die ganze Zeit in einem Meeting sitze und abgelenkt bin, das heißt, ich kann in dieser Zeit meine eigentliche Arbeit gar nicht tun. Ne? Ich bin ja nicht dafür angestellt, in einem Meeting zu sitzen, sondern ich bin dafür angestellt, irgendeinen Job zu machen. Und wenn aber meine gesamte Woche so durchgetaktet ist, dass ich Meeting an Meeting an Meeting an Meeting an Meeting habe, dann muss ich mich fragen, ja, wann mache ich denn den Job eigentlich? Also, weil ich muss ja irgendeine Aufgabe aus so einem Meeting rausziehen. Und das war eine der ersten Erkenntnisse in Bezug auf Zeit, die ich gewonnen habe. Habe gesagt, ich habe meinen ganzen Kalender enthüllt, die ganzen sinnlosen Termine alle rausgeschmissen. Wenn man heute in meinen Kalender guckt, dann sieht man tatsächlich einen fast leeren Kalender. Natürlich hat man immer mal Abstimmungstermine oder eine Podcastaufnahme oder sonst irgendwas. Aber wenn der Kalender leer ist, dann fangen wir auf einmal wieder an zu sagen, ich habe ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, was ich tue. Und dieses Nachdenken darüber, was ich tue, hilft mir, schneller zu sein, weil ich nicht in diesem Hamsterrad bin und schnell mache, sondern ich setze mich kurz hin, ich reflektiere, ich überlege, was ist jetzt die Anforderung, was ist das Problem und wie löse ich das? Das ist, Einstein wird der Satz zugesprochen, dass er sagt, hätte ich 60 Minuten Zeit, die Welt zu retten, würde ich 55 Minuten darüber nachdenken, was das Problem wäre und 5 Minuten dann für die Lösung investieren. Und genau da steckt viel Wahrheit drin. So, das.
Und wenn man das aus einer wirtschaftlichen Erfolgsperspektive betrachtet, bist du ja in guter Gesellschaft. Warren Buffett macht das ja auch so. Der hat höchstens mal einen Friseurtermin in seinem Kalender stehen. Ansonsten ist das leer. Das kann man sich auch angucken in der Unterhaltung mit Charlie Rose. Da zeigt er seinen Kalender in seinem schwarzen Büchlein und der ist leer, mehr oder weniger. Und er schreibt immer wieder, dass die wichtigste Aufgabe für den Chairman von Berkshire Hathaway ist, zu lesen. Ne? Also
Absolut.
Informationen zu absorbieren und zu integrieren, um dann vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also genau das, was du sagst. Wenn du, also mein Gefühl ist, dass wenn wir uns das alle erlauben würden, ne, so zu sein und zu handeln, dann kämen wir ja mit weniger Arbeit aus, weil wir mehr darüber nachdenken und dann punktuell sehr präzise Dinge tun. Und das wiederum würde uns wahrscheinlich alle noch weiter entspannen. Und dann vielleicht Raum geben für so mehr soziale Interaktion. Ist das auch was, was in deinem Traum einer guten Welt vorkommt? Also, dass wir da mehr
Absolut.
soziales Umfeld weben, ja?
Genau, also es spielt alles miteinander zusammen, ne? Also wenn
Mhm.
ich Raum habe für Interaktionen, dann kann ich auf einmal wieder in einer Arbeitswelt agieren, wo ich Leuten begegne und in der Begegnung auch Inspiration finde. Also ganz plakatives Beispiel, ich gehe in die Kaffeeküche, treffe jemanden, mit dem ich sonst selten zu tun habe. Wir reden über irgendein Problem, was bei ihm aufgepoppt ist und bam, wir kriegen vielleicht eine andere Sichtweise und konnten uns gegenseitig vielleicht inspirieren, Probleme zu lösen. Wenn ich aber den ganzen Tag in einem Meeting, in einem virtuellen Meeting hänge, dann habe ich keine echte soziale Interaktion. Also ich sehe nicht, wenn ich im schlimmsten Fall die Kamera noch auswähle, sehe ich nicht mal, wie reagiert der Gegenüber auf meine Worte, ja, oder wie riecht der heute oder wie ist der drauf? Ja? Ist der müde? Ist der abgekämpft? Braucht der gerade ein bisschen mehr Zeit zum Reinkommen in das Thema oder? Das heißt, wenn wir es schaffen, unsere Zeit anders zu definieren und uns mehr Raum für echte soziale Kontakte und echte soziale Interaktionen für, wie gehen wir miteinander um, wie lösen wir Probleme, wie unterstützen wir uns gegenseitig? Dann ist das ein Teil einer Zukunftsvision, die ich sehr schön finde.
Jetzt ergibt sich daraus noch eine etwas schwierigere Frage für mich, weil du, ich nehme mal die Kaffeeküche als Beispiel. Da in der Kaffeeküche funktioniert nur, wenn da Kaffeebohnen sind in irgendeiner Form. Und wenn ich bin häufiger in Costa Rica, weil meine Frau daherkommt und ich kenne Menschen, die Kaffee anbauen und pflücken und so weiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das erweitern wir auf die gesamte Menschheit, was du beschrieben hast, ne? Die Bereitschaft, unsere Zeit neu zu denken, dann würde dazu ja auch gehören, dass wir bereit sind zu verstehen, dass wir jetzt halt nicht mehr 5 Kilo pro Woche durch unsere Kaffeeküche konsumieren können, sondern nur noch zwei.
Absolut.
Ja,
Absolut.
weil wir eben nicht mehr es für richtig halten, dass kleine Kinder aus Nicaragua mithelfen bei der Kaffeeernte und so weiter. Und deswegen geht das halt alles ein bisschen langsamer. Merkst du an dir ein tieferes Verständnis und ein besserer Umgang mit Ungeduld und auch mit diesem gefühlten Mangel, der ja in dem Fall in einem besseren Leben für jemand anderen münden würde, mit dem du aber nie irgendwas zu tun hättest? Ne? Das ist ja eine schwierige Frage, weil in unserem Umfeld funktioniert das, aber wenn es weit entfernt ist, wird es schwierig.
Das ist ein super Beispiel. Kaffeeanbau in Costa Rica. Ich glaube nicht nur, dass wir uns ein bisschen langsamer bewegen müssen und bewusster bewegen müssen. Ich glaube, dass wir auch bewusster mit den Ressourcen umgehen müssen, die wir haben. Vielleicht führt das auch dazu, dass wir sagen, statt 40 Stunden in einem Büroturm zu hängen, machen wir 20 Stunden Büroarbeit und 20 Stunden zusammen gemeinsam Feldarbeit. Ja, das ist ein bisschen heftig. Das klingt heftig, weil es klingt danach, als dass wir alle wieder zurückgehen zu diesem, wir sind alle Bauern und Landwirte. Aber wenn ich Dinge anfange, selber anzubauen, ich habe einen kleinen Garten, ich mache das nicht im großen Stil, aber ich habe mir angewöhnt, Tomaten zum Beispiel anzubauen und so, dann lernt man, wie wachsen Dinge, wie viel Zeit braucht es, wie viel Geduld braucht es, wie viel und was kommt am Ende raus, ne? Und ich sehe das Produkt, was da rauskommt, diese Tomaten, die ich anbaue, das sind vielleicht 10 Pflanzen, die würden nicht reichen, um uns ganzes Jahr mit Tomaten zu versorgen. Also das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass andere Menschen auch Gemüse, Obst anbauen und so weiter. Aber wenn ich jetzt komplett verschwenderisch damit umgehe und sage, ich alles, die Hälfte von dem, was ich esse, schmeiße ich weg oder ich esse viel zu viel oder es ist mir völlig egal, wo das herkommt, dann ist das eine Form von da, wo wir heute sind. Ja? Wir ignorieren einfach, wo kommen Dinge her? Wir respektieren nicht mehr die Zeit und die Geduld, die man braucht, bis Dinge wachsen. Und ich glaube, dieses ein bisschen langsamer, ein bisschen bewusster und ein bisschen bewusster auch im Umgang mit Ressourcen führt dazu, dass wir genug für alle haben. So, also eigentlich haben wir ja genug für alle. Wir müssen nicht Pestizide über riesige Felder streuen, nur um alle zu ernähren, weil das würde es gar nicht brauchen, wenn alle ein bisschen bewusster und ein bisschen weniger hätten. Wir bräuchten keinen riesigen Gesundheitsapparat. Wenn wir sagen, wir ernähren uns gesund, wir bewegen uns langsamer, wir sind stressfreier, dann brauchen wir keinen riesigen Gesundheitsapparat, sondern können uns auf die fokussieren, die wirklich krank sind und Hilfe brauchen. Ja, wir könnten Pflege wieder im heimischen Umfeld machen, weil ich mehr Zeit habe, mich um meine Angehörigen zu kümmern. Diese Pflege wäre auch viel emotionaler, viel direkter, viel besser für Menschen, als wenn ich meine Eltern, die irgendwann krank werden, einfach irgendwo hinschiebe. Da werden sie versorgt und die Versorgung wird immer schlechter. Das ist kein schönes Gefühl, auch für einen selbst.
Also ich finde das Bild, was du aufmachst, wirklich gut mit der Verbindung zwischen dem, was wir so in unserem Kreis hier in Europa als Arbeit empfinden und dann tatsächlich was anzubauen. Weil man kann es gar nicht oft genug sagen, und ich sage es schon oft, dass nämlich unsere wenn wir es schaffen, unser parasympathisches Nervensystem anzuschalten, was passiert, wenn wir solche Dinge tun, wie uns mit Natur beschäftigen und in Erde buddeln und uns mit anderen Menschen zu verbinden, dann werden wir, weil wir nicht mehr in Fight-and-Flight-Response sind und nicht mehr in Stress-Response, sondern in Relaxation-Response, als Kopfarbeiter zumindest viermal so effektiv wie normal. Das heißt, ich kann
Das glaube ich
mir
auch.
sehr gut erlauben, 4 Stunden lang den Gemeinschaftsgarten zu pflegen und bin dann so entspannt, dass ich in einer Stunde meine restlichen 4 Stunden erfülle, die ich an meinem Arbeitstag noch hätte. Und wenn ich dann 2 Stunden arbeite, dann habe ich übererfüllt, mehr oder weniger. Ne? Und
Also es, genau,
habe
aber
dann
es ist ein
trotzdem
guter
noch
Punkt.
Zeit, um mit den Kindern zu spielen.
Ja, absolut, es ist ein guter Punkt, weil ich kann Arbeit im Garten mit geistigem drüber nachdenken, was ich so tue, durchaus verbinden. Also ich kann mich an ein Beet begeben und sagen, ich entferne jetzt das ganze Unkraut dort. Das ist eine sehr repetitive Aufgabe. Ich muss da nicht viel Hirnaktivität in, wie ziehe ich jetzt das Unkraut daraus reinstecken, sondern ich kann die Zeit, wo ich das Unkraut rausziehe, nutzen, um über andere Dinge nachzudenken. Und das heißt, das, was ich als Problem auf Arbeit identifiziert habe, nehme ich, gehe an mein Beet, ernte Und wahrscheinlich habe ich zwei, drei Lösungsansätze in dieser Zeit, wo ich einfach nur ein bisschen Unkraut gejätet habe und ein bisschen mit den Händen in der Erde gewühlt habe. So, und
Oder mit den Kindern
das
gespielt,
ging.
ne?
Oder mit den Kindern gespielt, genau. Aber obwohl, wenn ich mit den Kindern spiele, dann ist mein Kopf bei meinen Kindern, so, dann blende ich alles andere aus. Also so versuche ich es zumindest, es geht nicht immer, aber das ist mein hehres Ziel, weil ich will die Zeit, die ich mit Menschen verbringe, bewusst mit diesen Menschen verbringen. Wenn ich, weil ich habe das in der Vergangenheit zu oft falsch gemacht. Ich bin in Situationen reingekommen und mein Kopf war nicht in der Situation, sondern in irgendeinem Problem irgendwo ganz anders. Und die Menschen um mich herum nehmen das dann wahr und denken, oh, Lutz, wo bist du schon wieder? Wo ist dein Kopf? Wo bist du? Welches Problem löst du gerade? Und das versuche ich an mir selber tatsächlich zu ändern. Ich versuche mehr im Hier und Jetzt zu sein, mehr mich auf die Menschen einzulassen, wo ich gerade in der Interaktion mit bin.
Ich weiß, was du meinst. Ich meine auch nicht, dass man nicht dann mit den Kindern oder sonstigen Menschen, mit denen man zu tun hat, präsent ist, sondern dass man auf einer anderen Ebene im Hintergrund in einem nicht wahrnehmbaren Prozess das Bewusstsein oder das Gehirn weiter an den Problemlösungen arbeitet. Also ich habe das erlebt, als mein erstes Kind klein war und wir dann irgendwie nachmittags Abenteuer erlebt haben und wir wirklich im Moment waren, aber ich natürlich mit einer ganzen Ladung an zu lösenden Themen aus dem Office kam und abends beim Buchvorlesen zum Einschlafen poppten so langsam die Lösungen hoch und ich musste die nur noch in E-Mails schreiben. Es war extrem
Ja,
produktiv und als ich das wirklich
absolut.
mal angenommen habe, musste ich auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn ich gespielt habe, sondern konnte das noch mit noch mehr Präsenz machen, weil ich wusste, mein Gehirn löst das schon, ne? Und das war eine sehr, sehr interessante Umdeutung für mich.
Das ist ein ganz super Punkt, ne? Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, ist es das nicht das Beste, noch mehr Zeit darauf zu verwenden, sondern eigentlich ist das Beste, kurz zurückzutreten und zu sagen, ich lasse das Problem jetzt mal kurz Problem sein, mach irgendwas anderes und dann ist es so, wie du sagst, du bist bewusst mit deinen Kindern und irgendwann machst du auf einmal, da hätte ich auch vorher drauf kommen können, aber ich wäre nicht drauf gekommen, wäre ich sitzen geblieben und hätte versucht, mit aller Macht diese eigene Herausforderung zu lösen. Also deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du erzählst. Ne?
Und wir haben jetzt das Bild nicht erweitert auf Metallverarbeitung und Häuser bauen und so weiter, ne? Sondern wir sind bei Lebensmitteln geblieben. Ich kann mir vorstellen, dass man die These aber auch erweitern kann auf so gut wie alles, was wir brauchen oder zu brauchen glauben,
Zu brauchen
wenn
Glauben,
man,
das ist wichtig.
wenn man, ja, weil nämlich das dann wahrscheinlich weniger wird, wenn wir uns mal ernsthaft damit beschäftigen, was wir wirklich brauchen, dann wird das Glauben geringer. Zum einen. Und zum anderen ist es auch sehr erfüllend, mal Dinge zu tun, von denen man noch nicht wusste, dass man sie kann, ne? Also
Absolut.
was schmieden zum Beispiel. Also, okay. Also ich glaube, ich hab so langsam so einen Umriss dieser Welt, die dir vorschwebt. Und ich bin sehr einverstanden damit. Also ich wäre sehr dankbar, wenn du erfolgreich bist, und das uns hinter dem Weltaufgang erwartet. Und jetzt ist aber die Frage, die Welt, in der wir jetzt gerade stecken, die ist eine andere. Grundlegend.
Ja, absolut.
Und man könnte sogar sagen, und ich sage das jetzt mal einfach, weil wir uns ja der Realität stellen müssen, da wo du gerade bist, da bist du an einem Ort, wo du wirklich im Kern, im Herzen der Maschine unserer aktuellen Art und Weise, Gesellschaft zu machen, dich befindest. Ne? Also das ist ein Es ist ein Umschlagplatz von schwerem Zeug, das durch fossile Brennstoffe betrieben wird, das uns dabei hilft, unsere Prozesse noch weiter zu beschleunigen und in der Gegend rumzudüsen und schneller bei den Terminen zu sein und wirkt letzten Endes gegen all das, was du gerade umrissen hast. Ja, also in allen Dimensionen. Und das macht es vielleicht so spannend, ja, dass du jetzt da sein darfst und Dinge tun kannst, die uns dabei helfen, in eine gute Welt Schrittchen für Schrittchen zu gehen. Ne? Also keiner erwartet große Sprünge, aber ne, es sind kleine Schritte in die richtige Richtung. Da würde mich sehr interessieren, wie du das siehst und wie du da daran arbeitest und was das dann bedeutet in der aktuellen Realität.
Ja, absolut. Das ist eine super Frage, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde, wie ich eigentlich den Job, den
Kann
ich
mir
gerade mache,
vorstellen.
in diesem Unternehmen, den ich gerade mache, mit meiner Vorstellung machen kann. Das geht aber eigentlich ziemlich einfach, weil du den meisten Menschen begegnest und feststellst, die wollen nicht der Umwelt schaden, die wollen nicht 2 Stunden im Stau auf der Autobahn stehen. Die wollen nicht, das ist nicht deren Lebensziel. Und wenn du das einmal erkennst, ja, selbst Leute, die von sich behaupten, sie sind Petrolheads, haben ein gutes Herz. Die wollen nicht andere Menschen hassen. Die wollen nicht, also, wir sind einfach soziale Wesen. Wir haben so ganz einfache Dinge in uns drin, die uns alle miteinander verbindet. Und wenn du das erkennst, dann stellst du fest, dass wir alle ähnliche Bedürfnisse haben. Und das macht meine Arbeit ein bisschen leichter, ne? Also ich kann quasi nicht nur erzählen, dass es eine Welt gibt, die da besser ist, sondern ich kann anfangen, Dinge vorzuleben. Also ich war letztens in einem Seminar, da habe ich über meine Terminkultur gesprochen, ne? Hab gesagt, dass ich einen ziemlich leeren Terminkalender habe. Es gibt natürlich immer mal wenige Termine, wo du dich abstimmen musst. Aber ansonsten ist mein Terminkalender relativ leer. Und da bin ich sehr radikal. Ich mache das einmal im Jahr, dass ich alle Regeltermine beende und dann überlege, was brauche ich davon überhaupt, in welcher Form und so weiter. Und das führte dazu, dass die Menschen um mich herum den Begriff Terminradikalität geprägt haben. Lutz ist ein Terminradikaler. Aber sie haben angefangen, darüber nachzudenken, wie ist das denn bei mir? Also habe ich einen komplett vollen Kalender und muss ich jeden Termin machen, der da drin ist? Oder kann ich nicht auch sagen, die Hälfte kann ich mal wegschmeißen und dann habe ich wieder mehr Zeit? Und das sind so Dinge in meinem Alltag, wo du merkst, die Leute haben keinen Bock auf das, was wir uns selber geschaffen haben, auf diese Beschleunigung, sondern sie haben Lust, etwas zu schaffen. Und ich schaffe nur Dinge, indem ich auch die Zeit habe dafür, Dinge zu schaffen. Und wenn du hinkommst und Stück für Stück diese Erkenntnis bei anderen wächst, dann ist das ein schönes Gefühl für mich zu sehen, ja, das geht, es dauert länger, ja, das ist, wie du sagst, das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber es ist ein Prozess, der funktioniert. Und daran arbeite ich, Stück für Stück. Und jeder Tag und jedes Feedback, was ich bekomme in die Richtung, bestärkt mich eigentlich darin zu sagen, ja, das ist eine lohnenswerte Welt, für die wir hier eintreten. Das ist eine schöne Vision.
Also ich treffe immer wieder auf genau deine Erkenntnis, dass wir uns alle viel, viel ähnlicher sind, als wir das so
Glauben.
allgemein glauben. Ja. Also ich beschreibe das immer mit 300.000 Jahre Menschsein sind in allen von uns stärker als die 300 Jahre Ablenkung, die wir gerade haben. Ne? Also und wenn wir uns daran erinnern, dann sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Nur reicht dieses Erinnern meistens nur bis Montag. Ne? Weil Montag müssen wir dann ins Hamsterrad zurück. Und
genau.
und du hast jetzt einen Hack gefunden, wie du das über den Montag hinwegstrecken kannst, weil du sagst, ich lasse mich erst gar nicht in das Hamsterrad reinziehen. Ne? Ich bleibe in dem Modus, soweit ich das kann. Was für andere Auswirkungen hat das noch so im Unternehmen, wenn du jetzt so anfängst, an den Wurzeln die Dinge umzubauen, die dann langfristig vielleicht auf dieses positive Bild hin zeigen?
Ja, also ich glaube, dass unser Unternehmen A produktiver wird, also das heißt, mit weniger Einsatz im gleichen Ergebnis erzielt. Und B, ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen irgendeine Form von Mobilität, weil wir müssen uns irgendwie miteinander verbinden und ein Automobil wird immer irgendwo eine Rolle spielen. Aber ich sage auch, ich muss es nicht mehr besitzen. Ja, ich kann auch sagen, ich kann Dinge einfach nur noch nutzen, weil dann mein Werteverständnis ein anderes ist, weil ich gebe dem Stück Blech um mich herum keinen Wert, sondern ich gebe dem, was es erfüllen soll, einen Wert. Ja, es soll mich von A nach B bringen und im besten Fall irgendwo hinbringen, wo ich eine Interaktion mit jemandem habe. Da sind wir noch nicht. Da gibt es noch ganz viel hin, ja, was wir alles noch tun müssen, um dahin zu kommen. Aber ich sehe Ansätze. Ich sehe darin zum Beispiel Ansätze, wo ich feststelle, es gibt immer mehr Menschen auch bei uns, unserem Unternehmen, die mit dem Fahrrad kommen, weil die auch merken, ich kann hier Bewegung an der frischen Luft mit meinem Arbeitsweg verbinden. Ja, ich bin vielleicht 10, 15, 20 Minuten langsamer, aber dieses langsamer ist eben nicht schlecht, weil ich bin fitter, mein Kopf ist vielleicht schon, weißt du, ich kann auch auf dem Weg nach Hause, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, kann ich ganz anders über Dinge nachdenken, als wenn ich im Auto sitze und die ganze Zeit auf alle möglichen Einflüsse um mich herum achten muss. Und das sieht man schon an vielen Stellen, dass da was passiert, dass die Leute merken, das, was wir gerade an beschleunigtem Leben so haben, das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich für viele einfach nicht gut an. Und das ist ein Punkt, an dem du einfach aufbauen kannst und sagen kannst, okay, weil es fühlt sich nicht gut an, weil, und lass uns doch mal kleine Stellschrauben drehen und sagen, fühlt sich das jetzt gut an, wenn wir 2 Stunden weniger Zeit haben? Fühlt sich das gut an, wenn ich zweimal die Woche mit dem Fahrrad komme? Was ist das Schöne daran, ne? Und dann kannst du Stück für Stück Bewusstsein schaffen und kannst Stück für Stück auch den Menschen ein bisschen mehr, ja, innere Zufriedenheit wieder zurückgeben. Und wenn sie innerlich zufrieden sind, sind sie auch bereit, da eher den Weg mitzugehen.
Ja, genau. Also das bietet das Fundament für große Sprünge, ne? Und
Genau.
weil man eher in sich ruht und weil man auch klarer denken kann, man muss es einfach mal so sagen, ne? Also wenn man in Relaxation Response ist, dann kann man klarer denken, als wenn man das nicht ist. Und wenn ich jetzt auf so ein Unternehmen gucke, dann ist das ja oft irgendwie so ein mystisches Ding. Aber eigentlich ist es eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam ein Problem lösen. Und in eurem Fall ist das Problem, was ihr löst, dass schweres Zeug sicher und wohlbehalten von A nach B kommen muss und auch in einem gesetzten Zeitrahmen, ohne dass irgendwas dabei kaputt geht. Ne? Und das sind halt jetzt gerade Autos, aber das müssen ja nicht zwingend Autos sein. Also die Fähigkeit, die ihr als Gruppe von Menschen habt, die sich Unternehmen nennt, ist ja nicht beschränkt auf das, was ihr jetzt gerade tut, sondern ihr könnt ja andere Dinge tun. Wenn ich mir jetzt mal so eine ganz andere Welt vorstelle, in der wir vielleicht, wenn ich das aus einer Energieperspektive betrachte, was ja der Kerntreiber ist für eine erfolgreiche Wirtschaft, dann ist es ja so, dass wir drei große Treiber haben, letzten Endes, wenn wir mal Transport ignorieren, aber drei große Treiber haben. Industrielle Prozesse brauchen viel Energie, um Dinge heiß zu machen und umzuformen. Wir haben, das ist zwar auch irgendwie industriell Prozess vielleicht, aber wir haben Konstruktion, wir haben Bau, ja, und Bau trägt ungefähr 40% zu Emissionen bei, ne? Irgendwie so eine irrwitzig große Zahl. Und wir haben die privaten Haushalte. Wenn wir aufhören würden zu bauen und aufhören würden, Industrie zu betreiben und einfach nur den Status quo erhalten, dann könnten wir das sehr gut mit erneuerbaren Energien tun. Also wir könnten unsere Kühlschränke und so weiter, würden wir alles hinkriegen. Industrie ist an bestimmten Orten und da müssen wir Energieversorgung gewährleisten. Da kriegen wir vielleicht auch nachhaltige Wege hin über zum Beispiel Geothermie. Aber Bau ist schwierig, ne? Bau ist mal da, mal da drüben und braucht viel Energie. Jetzt gibt es ganz viele Leute, mit denen ich spreche, die in unterschiedlichen Kontexten für solche Fälle Molten Salt Reactors einsetzen. Ne? Also es sind Reaktoren, die sind sehr klein, die passen in so einen Container und dann kann man die dahin bringen, wo sie gebraucht werden, wo man einen Energiedemand Peak hat, zum Beispiel ein Bau eines Hauses oder mehrerer Häuser oder einer Brücke, irgendwelcher Infrastruktur. Aber wenn das fertig ist, dann braucht die Energie ja da nicht mehr zu sein. Ne? Das heißt also, wenn wir über dezentralere Energiesysteme nachdenken und auch Volatilität von Energiesystemen oder die Saisonalität von Energiesystemen in einer regenerativen Energie, dann wäre das ein Pfad, wie man das lösen könnte. Ja? Und das könnte ja durchaus so ein Leapfrog sein, den ihr unternehmen könntet, wo ihr sagt, wir steigen jetzt in Energie ein, weil wir Energie physisch dahin bringen, wo sie sein muss, für einen kurzen Zeitpunkt und dann wieder irgendwo anders hinbringen. Ich platziere das jetzt mal einfach als so ein Leapfrog, der passieren könnte, wenn die Leute in dem Unternehmen sich klar sind, ein gutes Fundament haben und dann sich erlauben können, ganz frisch und neu über die Fähigkeit, die sie gemeinsam besitzen, nachzudenken. Was
Ja,
kommt da hoch für
Energie ist
dich?
auf jeden Fall ist der Schlüssel für ganz viel, was wir in der Zukunft machen wollen, dürfen, sollen. Da kommen zwei Aspekte. Zum einen, wie wir Energie heute verschwenden. Wir verschwenden einfach Energie in ganz viel, also vor allem verbrennen wir Energie, um daraus irgendwie Bewegung oder Wärme oder sonst was zu erzeugen. Und zum anderen gewinnen wir Energie nicht gerade schonend. Moment. So, sorry, ich bin wieder da.
Alles gut, alles gut. Du warst bei, wir gewinnen Energie nicht schonend.
Genau, wir gewinnen Energie nicht schonend. So, und jetzt waren wir ja bei unserem Geschäftsmodell erstmal ursprünglich, ne? Also, das heißt, wir sind auf, also mal um ein paar Zahlen zu nennen, ne? Wir verbrauchen ungefähr 200 Gigawattstunden Energie im Jahr. Davon sind knappe 80% fossil. So, 85%. Und 85% fossile Energie, ja, das sind halt irgendwo Dinosaurierknochen, die irgendwo verrottet sind, die wir jetzt aus dem Boden gepumpt haben und jetzt verbrennen, um dann uns irgendwie fortzubewegen. Ist nicht besonders nachhaltig, weil es nicht nur Dreck in die Luft pumpt, sondern auch noch unser Klima irgendwie erwärmt. Und wir als Unternehmen sind gerade an einem Punkt, wo wir, und jetzt komme ich gleich auf deinen Punkt wieder zurück, zum Thema transportable Energie, wo wir sagen, wir haben ja relativ große Flächen auch und versuchen dort jetzt mit Partnern zusammen Energie zu gewinnen. So, also über sehr große PV-Anlagen. Und hier sprechen wir über PV-Anlagen, die wirklich bis zu 30 Megawatt Peak, 32 Megawatt Peak erzeugen. Und das nicht nur eine, sondern relativ viele. So, dann sind wir dabei zu überlegen, ob es möglich ist, über Wind Energie zu erzeugen und so weiter. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema Energie sehr intensiv. Wir haben eigene Unternehmung im Unternehmen gegründet dafür, die sich damit beschäftigen, erneuerbare Energien zu erzeugen. Weil wir glauben, dass wenn ich es schaffe, Energie für mich zu erzeugen, dass ich dann auch zukünftig resilienter bin. Weil das, was ich heute nicht habe, ich kann halt nicht auf meinen Standort gehen, in den Boden bohren und hoffen, dass da Öl kommt. Da wird nicht viel kommen. So, das wissen wir, weil Deutschland hat einfach keine oder fast keine Ölvorkommen. Aber die Sonne scheint trotzdem. Der Wind weht trotzdem, auch bei uns. Das heißt, ich kann hier sehr viel dezentraler Energie erzeugen und auch nutzen. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den du sagst, ne? Also ich glaube nicht, dass es ein Bedarf ist, dass man Energie immer herumfährt, so, sondern das kann hier und da ein Bedarf sein. Aber der größte Bedarf entsteht ja eigentlich dort, wo wir schon viel Raum erschlossen haben, ne? Und wo auch Energie schon irgendwo nicht mehr so weit weg ist. So. Und da kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, okay, das macht voll Sinn, die Energie, die wir für unser Leben brauchen, auch selber zu produzieren und nicht halt irgendwo in der arabischen Welt aus dem Boden zu pumpen, über Schiffe hierher zu transportieren, hier zu verbrennen und dann zu nutzen. So, das ist nicht besonders nachhaltig, wie wir mit Energie umgehen. Ja.
Das ist natürlich ein Riesenschritt, weil ja natürlich damit dann auch, also wenn ihr auf 100% Erneuerbare kommen würdet eines Tages, dann würde das bedeuten, ihr baut eure Flotte um, ihr baut eure Heizungssysteme um. Da
Genau.
gibt es sehr, sehr viel zu tun. Aber auf der anderen Seite ist es, wie du sagst, ein Resilienzthema und damit ein Security-Thema, ne? Also wenn
Absolut.
ihr ne,
Absolut.
Abhängigkeiten von geopolitischen Strömungen reduziert als Unternehmen, dann könnt ihr besser im Markt agieren. Und deshalb macht es sehr viel Sinn, das zu
Absolut.
tun.
Genau. Und genau das
Absolut.
machen wir. Also wir haben die ersten PV-Flächen erschlossen. Wir haben eine Flotte von fast 20 E-LKWs mittlerweile im Einsatz. Das ist noch im Vergleich zu der großen Flotte, die wir betreiben, immer noch ein kleiner Anteil. Aber es gibt einen Plan dahinter, wie wir den ausbauen. So, und das ist, wie man energieeffizienter einsetzen, nutzen, selber produzieren kann. Und das gibt, wie du sagst, einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil in der Zukunft, weil ich bin resilienter gegenüber von äußeren Einflüssen, gegenüber Preisschwankungen. Ich weiß, ich kann viel längerfristig mit dem Preis kalkulieren, den ich für Strom habe, weil ich ihn ja selber vom Dach hole. Und das sind alles Faktoren, die, ja, aber dafür sind jetzt teilweise auch größere Investitionen nötig. Also wir müssen einfach jetzt den Shift machen irgendwann.
Und Pionierarbeit. Und Pionierarbeit ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend, aber er bringt auch den Vorteil, dass man dann mehr weiß als die anderen, weil man Dinge lösen musste. Und
Genau.
vielleicht sogar relevantes Wissen in Produkte packen kann, die Produktpalette und das Businessmodell tatsächlich erweitern können, perspektivisch, ne? Also
Absolut.
wenn man den Mut hat, dann kann man das tun. Und der Mut, der fußt auf Ruhe und Relaxation Response, würde ich mal sagen, ne? Also, weil nur dann kann man sich
Ja, und
erlauben,
auch
diese
Weitsicht.
langfristige. Ja, genau. Richtig, weil die Weitsicht eine Funktion ist von, ich bin jetzt hier präsent und nicht panisch. Wenn ich panisch bin, kann ich nicht weitsichtig sein. Ne? Das bedingt sich.
Ja, absolut. Ja.
Jetzt bist du ja einer, ne? Ein Lutz. Und ein Lutz, der dann auch noch seine bewusste Entscheidung getroffen hat, die Energie sehr bewusst einzusetzen, die so du so zur Verfügung hast. Ne? Also du fängst jetzt nicht an, aktionistisch 35 andere Sachen zu machen. Aber ich bin mir auch sicher, dass wenn du 35 von dir hättest, 35 Klone von Lutz, dann hätten die genug zu tun, weil ich bin mir sicher, dass du genügend siehst, was zu tun ist. Was sind denn noch so andere Sachen, von denen du glaubst, dass man sie angehen sollte, die du aber nicht angehen kannst, weil du beschlossen hast, dass du das tust, was du jetzt tust, den Fokus nimmst?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal mehr von mir wären irgendwie auch komisch. Ich finde es ganz gut, dass wir alle alle unterschiedlich sind. Andererseits, ja, es gibt so viel, was ich gern mehr machen würde. Ich würde eigentlich gern meine Kinder noch enger begleiten. Ich würde gern in politischem Umfeld sehr viel aktiver werden wollen, zu sagen, ich glaube, ich könnte da auch noch viel Gutes bewirken. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch sehr gern noch mal was mit meinen Händen machen würde. Also ich würde gern zum Beispiel noch mal eine Schreinerausbildung machen oder so. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne machen würde, aber ich habe gelernt für mich, ich war nämlich mal so, ich habe alles dann angefangen und nichts irgendwie so richtig fertig gemacht. Ich habe gelernt für mich, ich muss meine Energie fokussieren, aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, Dinge gleichzeitiger zu machen, dann würde ich genau das machen. Ich würde lernen, ein Handwerk lernen, wie Bauwesen, ja, würde mir irgendwas suchen im Bau, was ich dann auch irgendwann anwenden kann, indem ich mir selber anfange, vielleicht ein Haus zu bauen. Ich würde gern mehr auch studieren und wissen über, wie funktioniert die Physik hinter Energiegewinnung, wie können wir Energie vielleicht auf andere Art und Weisen noch gewinnen. Das fände ich super spannend. Und ich würde auch gern, ich habe meinen Zivildienst damals gemacht in einer Demenz-WG mit sechs alten Damen. Das war eine sehr, sehr inspirierende Erfahrung. Also dieses Menschen am Ende ihres Lebens eine Zeit lang zu begleiten, auch in einer Krankheit zu begleiten, wo trotzdem immer mal wieder das Leben der Menschen hervorbringt, ne? Also die sind dann teilweise in ihrer Welt so Mitte 20, wo sie Mitte 20 Jahre alt waren. Und das bricht dann immer wieder raus. Und das war irgendwie sehr inspirierend zu sehen. Da sitzt ein sehr alter Mensch, der aber das genießt, also dass ich meine Zeit dafür aufwende, gerade mich mit ihm zu beschäftigen und er trotzdem in seiner Welt sein darf. Und das ist auch eine sehr schöne und sehr wichtige Erfahrung in meinem Leben. Und auch das würde ich gern parallel nochmal machen. Wer weiß, ob ich da nochmal dazu komme, ne? Also es gibt so viele Dinge, ich glaube, die einen glücklich machen und die man machen könnte, aber ich kann sie halt nicht alle gleichzeitig tun, leider.
Aber vielleicht inspirierst du ja hierdurch Menschen zu diesen Dingen, ne? Also man muss sich ja nicht klonen. Es gibt ja genug zu tun und es gibt genügend von uns, dass wir uns die Arbeit gut aufteilen können. Aber ich finde es
Ja, absolut. Und jeder
großartig.
hat auch seine Stärke.
Genau, richtig.
Jeder hat seine Stärken, die er einbringen kann. Und man kann in fast allem, was man tut, auch eine Passion entwickeln, ne? Also ich glaube, die Japaner haben sogar ein Wort dafür, dieses im Hier und Jetzt sich in so einen Flow begeben. Egal, was ich tue, ne? Egal, ob ich jetzt mit den Händen in der Erde arbeite, wie wir es vorhin schon hatten, egal, ob ich irgendwie gerade irgendwas baue oder mich mit irgendeinem Problem am Computer beschäftige, wenn ich diesen Zustand dieses Flows erreiche, dann bin ich eigentlich im Hier und Jetzt und dann geht's mir gut. Und das ist eine Eigenschaft, die ich für mich gelernt habe, kann ich in fast allem so. Ich bin jemand, der Montag früh gerne aufsteht, weil ich mich auf den Tag freue. Und egal, was da kommt, ich kann mich immer wieder neu in so einen Flow begeben und das macht mich glücklich. Und ich hoffe, dass ich das anderen Menschen geben kann, dass sie genau an diesem Punkt auch kommen, das, was sie tun, so zu tun, dass sie dabei glücklich sind.
Und das ist eine Entscheidung, ne? Also, das ist eine bewusste Entscheidung, sich auf das voll und ganz einzulassen, was man in diesem Moment jetzt tut. Und das merkt man dir auch an, dass du gelernt hast, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist nicht etwas, was einfach passiert, ne? Also, und das finde ich wichtig festzuhalten. Cool. Lutz, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese inspirierende Unterhaltung und vielen Dank für deine Arbeit, ne? Also ich glaube, dass das, was du tust, so einem Unternehmen, das jetzt gerade noch stark beteiligt ist an der fossilen Wirtschaft, dabei zu helfen, sich in eine neue Richtung zu bewegen, ist für uns alle zusammen ganz wichtig. Und also vielen Dank, dass du das tust.
Absolut. Ja, gern. Also ich liebe meinen Job tatsächlich, weil ich einfach die Möglichkeit habe, mit ganz vielen tollen Menschen auch zusammenzukommen. Das macht es sehr wertvoll.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Welt auf Gang.